Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Streben nach meinem persönlichen Glück, nach meiner persönlichen Freude und der Verherrlichung Gottes. Indem ich die Verherrlichung Gottes verfolge, verfolge ich gleichzeitig mein größtes Glück. Die schließen sich nicht aus. Nun, in der Folge, und das ist eine Wahrheit, aber die Frage stellt sich dann, wie gehe ich dann damit um, dass ich hier auf der Erde Dinge habe, die mir gefallen? Kann ich meinen Ehepartner zu viel lieben? Bleibt dann noch Liebe über für Gott? Kann ich meinen Job genießen wirklich? Oder muss ich immer mit so ein bisschen Schuldgefühl da sein? Als quasi so, ich könnte ja auch irgendwie was für Gott machen, beten oder Bibel lesen. Darf ich einfach Freude haben an den Dingen dieser Welt? Schließe ich Gottes Herrlichkeit und die Verherrlichung von ihm aus, wenn ich auf dieser Erde lebe? Und wir haben hier in Kapitel 18 eine Darstellung von dem Untergang Babylons. Wir haben schon viel über Babylon gehört, aber wir kriegen hier einen Einblick darin, was die Mentalität ist, die dort vorherrscht. Und bekommen daraus auch Vorstellungen dafür, für diese Fragen, die wir uns stellen müssen. Was bedeutet es, Gottes Herrlichkeit zu suchen in meinem Leben? Und was setzt uns als Christen davon von der Welt ab? Von denen, die zum neuen Jerusalem gehören? Was setzt uns von Babylon ab in dieser Welt? Wir haben heute drei Punkte in der Predigt. Die Verse 1 bis 8 behandeln Babylons Gericht, das angekündigt und ausgesprochen wird. Die Verse 9 bis 19 behandeln die Trauerlieder, also die Reaktion der Trauer auf Babylons Fall. Die Verse 20 bis 24 behandeln die Freude von Gottes Volk über den Fall Babylons. Der Text beginnt mit: Danach sah ich einen anderen Engel. Diese Vision erscheint also in der Reihenfolge nach Kapitel 17. Aber es betrachtet noch einmal die Dinge, die wir in Kapitel 17 auch schon angerissen haben. Deswegen wurde auch heute schon ein bisschen noch aus Kapitel 17 gelesen. Hier wird von einem Engel gesprochen und dieser Engel bildet ein Kontrastprogramm zu Babylon. Babylon kommt aus der Wüste, sitzt an vielen Wassern. Dieser Engel kommt vom Himmel her und hat echte Autorität. Seine leuchtende Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde und das bezeugt, dass seine Botschaft verlässlich ist. Und seine Herrlichkeit, die hier beschrieben ist, ist ein ganz klarer Kontrast zu der Herrlichkeit, die Babylon scheinbar hat. Sie schmückt sich, sie ist prunkvoll, hat aber keine echte Herrlichkeit, keine bleibende, die die Erde wirklich erfüllt, sondern dieser Engel zeigt uns wahre Herrlichkeit vom Himmel. Und die Botschaft, die er hat, ist eines der großen Themen in der Offenbarung, nämlich der Sturz Babylons. Gefallen ist Babylon, die Große. Ich dachte, das wäre doch schön, wenn wir uns so begrüßen würden, ne? Gefallen ist Babylon, die Große. Wie an Ostern, so ähnlich, ne? Was macht Babylon aus? Babylon ist ein Streben nach einem Paradies ohne Gott. Es geht nicht darum, dass Paradies auf Erden gebaut wird. Das hat Gott als erstes gemacht. Es geht darum, dass ein Paradies errichtet werden soll ohne Gott. Dieses Streben Babylons wird typischerweise von der Staatsmacht getragen, von dem Tier aus Kapitel 17. Und dafür sind das antike Babylon, Rom und die Städte Tyros und Jerusalem zu Jesu Zeit gute Beispiele. Der Geist Babels lauert auch heute noch an jeder Ecke und macht nicht vor der Gemeinde Halt. In Thyatira haben wir eine Gemeinde gesehen, die kurz davor steht, komplett zu kapitulieren vor diesem Geist. Da wird gesagt, es ist eine Prophetin Isabel, die die Gemeinde verführt in Unzucht, sie wegbringen möchte von der Hingabe an Jesus. Und dieses Hurerische der Prophetin Isabel in Kapitel 3 in Offenbarung ist ein Parallelbild auch von Babylon hier in Kapitel 18. Vieles, was hier beschrieben ist, trifft auch auf die Königin Isabel zu aus dem Alten Testament. Das bedeutet, dass Babylon jedes System ist, das versucht, Herrschaft und Herrlichkeit sich einzuholen, ohne Gott, unabhängig von Gott. Egal, wo das geschieht, überall, wo Kultur ohne und gegen Christus gebaut wird, da zeigt Babylon ihr Gesicht. Kultur kommt ja von dem Wort Kultus, das Anbetung bedeutet. Die Frage ist also, was wird gemeinschaftlich in einer Gruppe von Menschen angebetet? Das macht ihre Kultur aus. Und eine solche Kultur gibt es überall, wo Menschen zusammenkommen. Ob das in Familien ist, ob das in einer Gemeinde ist, in einer Nachbarschaft, in einer Schulklasse. Überall gibt es eine Kultur. Was wird als höchstes Gut angebetet? Und Babylon baut also ein Reich ohne Gott. Hier wird gesagt, sie ist gefallen. Einerseits ist Babylon also bereits gefallen. Andererseits sehen wir in Vers 21, dass dort gesagt wird, Babylon wird erst noch eines Tages ins Meer geworfen werden. Diese Spannung sehen wir durch die Offenbarung hindurch. Auf der einen Seite sind die Feinde Gottes schon völlig besiegt, auf der anderen Seite wirken sie noch irgendwie. Dieses scheinbar tote Tier lebt irgendwie weiter. Eines Tages wird die endgültige Besiegung über dieses System durchgezogen werden. Aber bis dahin wissen wir, alles, was gebaut wird, ist Pappmaché hier. Dieses System hat keine Zukunft. Babylon ist aber auch deswegen gefallen, weil sie im Lichte der Schrift als wertlos und korrupt aufgedeckt wird. Das ist auch Teil dieses Bildes von Babylon in der Wüste. Wenn man einmal die Verblendung ausschaltet und sieht, wie sie wirklich ist, dann sieht man, dass das nicht gut ist, dass sie keine echte Herrlichkeit hat. Sie sitzt an vielen Wassern, sie bezieht ihre Kraft aus den Völkern der Welt, sagt uns Kapitel 17. Und durch die Ausbreitung des Evangeliums wenden sich Menschen von ihr ab. Mit jeder Errettung verliert Babylon an Macht. Denn wir als Gottes Volk verfolgen nicht mehr den Traum vom Paradies ohne Gott. Wir fallen nicht mehr rein auf ihre Prunkstücke. Später sehen wir die Kultur Babylons näher beschrieben in den Klageliedern. Aber darum ist sie auch gefallen und sie fällt immer weiter. Und eines Tages wird sie endgültig fallen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Sollen wir uns freuen. Babylon wird hier beschrieben als eine Behausung von Teufeln, ein Gefängnis aller unreinen Geister, Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Die Beschreibung steht ganz klar im Gegensatz zu dem himmlischen Jerusalem aus Kapitel 21. Dort steht, dass nichts Unreines dort reinkommt. Denn Babylon ist nur noch Unreines. Nach ihrem Fall steht nichts mehr Schönes in ihrer Mitte. Und es geht darum zu beschreiben, dass Babylon nach ihrer Verwüstung menschenleer ist, dass kein Mensch mehr. Es ist nur noch eine hässliche Erinnerung an ihrer Schönheit. Von ihrer Schönheit ist nichts mehr übrig geblieben. Und aufgedeckt ist, dass sie schon immer auf dämonischem Einfluss aufgebaut war. Das ist ihre Grundlage gewesen. Und warum musste sie fallen hier in diesem Vers? Da steht, dass die Nationen von ihrem Wein der Unmoral getrunken haben. Das führte vor allem zu einer Fehleinschätzung der Funktion, ihrer Natur, ihrer Bestimmung. Eigentlich sind Menschen und Nationen und Könige dazu berufen, Jesus zu dienen und diese Welt mit seiner Herrlichkeit zu erfüllen. Aber sie haben sich entschieden, ihren Wein zu trinken, sich selbst zu verherrlichen und ihrer eigenen Sucht nach Vergnügen. Und die Wendung hier in Kapitel 3, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden, haben wir schon in Kapitel 17, Vers 2 gesehen. Dort fehlen aber die Kaufleute. Mit der Könige der Erde hat sie Unzucht getrieben und von deren Unzuchtwein die, die auf der Erde wohnen, betrunken geworden sind. Hier liegt auch in Kapitel 18 das Hauptaugenmerk auf die wirtschaftliche Macht Babylons. Das sehen wir bereits schon hier in dieser Hinzufügung von Kaufleuten zu dieser Formel quasi. Die sind reich geworden. Sie haben ihren Reichtum aufgebaut. Und zwar, wenn wir später sehen, dass es nicht einfach darum geht, dass es hier Reiche gibt, sondern es geht darum, dass es hier Reiche gibt, die auf Menschenleben gebaut haben. Also Blut vergießen um des Reichtums willen. Und sie werden fallen, zusammen mit Babylon. Wichtiger Hintergrund für dieses Kapitel ist Hesekiel 27 und 28, das Trauerlied auf Tyros. Eine Stadt, die ebenfalls als hurerisch bezeichnet wird. Inwiefern war Tyros hurerisch? Tyros ist hurerisch gewesen, indem sie als gottlose Stadt andere Städte wirtschaftlich dominiert hat und ihren Götzendienst verbreitet hat. Und das ist hier ganz klar der Vorwurf an Babylon in unserem Kapitel. Sie macht vielleicht auch andere Dinge, aber in diesem Kapitel geht es darum, du hast wirtschaftlich die ganze Nation dominiert und hast dafür Götzendienst für dich in Anspruch genommen. Dass die ganze Welt dieser Hurerei also nachgegangen ist in Offenbarung, dass sie also getrunken haben von ihrem Wein, bedeutet, dass sie Babylons religiöse und götzendienerische Forderungen akzeptieren im Austausch für wirtschaftliche Sicherheit. Wirtschaftliche Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite religiöse Anbetung von Babylon. Und das ist der Grund für das Gericht über dieses System, dass sie nicht Gott dankten und ihm die Ehre gaben, sondern sich selbst. und Babylon angebetet haben. Und dieses Gericht ist gerecht. Die Verse 4 bis 8 stellen das ganz klar in den Vordergrund. Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat und zahlt ihr doppelt heim, wie ihre Taten es verdienen. In dem Becher, den sie gemacht hat, mischt für sie ein doppeltes Maß. Wie viel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, ebenso viel Qual und Leid fügt ihr zu. Weil sie in ihrem Herzen spricht, ich throne hier als Königin und bin keine Witwe und werde niemals Trauer erleben. Deshalb sollen ihre Plagen an einem Tag über sie kommen. Pest, Trauer und Hunger und mit Feuer soll sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie gerichtet hat. Interessanterweise beginnt diese Gerechtigkeitsdarstellung von dem Gericht mit einer Aufforderung an die Heiligen, Babylon zu verlassen. Die Aufforderung, eine Stadt zu verlassen, die kurz davor steht, von Gott gerichtet zu werden, findet sehr viele Vorbilder im Alten Testament. Zum Beispiel wird Abraham aus Haran herausgerufen, Lot wird aus Sodom und Gomorra herausgerufen, Israel wird aus Ägypten herausgerufen, bevor diese Völker dann gerichtet werden. Gut, Haran wird dann nicht hingerichtet, aber bei Lot und bei Israel sehen wir das ganz klar. Ein viel deutlicheres und unmittelbares Muster bilden die Aufforderungen von den Propheten Jesaja, Jeremia und Zacharia an die Überlebenden von der Wegführung nach Babylon. Sie sagen, also die Geschichte ist ja so, Israel wird von Babylon zerstört, weggeführt und sie sollen dort erstmal in Babylon bleiben. Und wenn als der Zeitpunkt kommt, wo Gott sagt, Babylon soll jetzt gerichtet werden, da fordert er sein Volk auf, wieder zurück nach Israel zu gehen, aus Babylon herauszukommen, damit sie nicht ebenfalls unter das Gericht gezogen werden. Es gibt nämlich nichts mehr, was euch dort hält. Es gibt nichts mehr für euch dort zu suchen. Ihr sollt jetzt wieder zurück nach Israel, ja? Zum Beispiel, zieht aus von Babylon hinweg, entflieht aus dem Chaldea-Lande. Mit Jubelschall verkündet dies und lasst es laut werden. Lasst die Kunde dringen bis ans Ende der Erde. Ruft aus, erlöst hat der Herr seinen Knecht Jakob. In Jesaja 48 zum Beispiel. Und hier kommt also auch genauso eine Aufforderung an sein Volk, verlasst Babylon, kommt heraus. Dieses herausgerufen werden findet ja auch dann im Neuen Testament seine Fortsetzung. Christen werden auch gerufen, herauszukommen, aber nicht mehr aus einem geografischen Ort. Im Gegenteil, wie auch in der Einleitung gesagt wurde, wir werden gesendet in alle Orte der Welt. Geht hinaus, geht in alle Nationen und verkündet, dass Jesus der König ist. Macht die Nationen zu Jünger. Lehrt sie alles halten, was ich euch gesagt habe. Und trotzdem werden wir herausgerufen. Woraus? Nur als Beispiel. Petrus fordert in Apostelgeschichte 2, Vers 40, sagt er, lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten. In seinem zweiten Brief sagt er, durch sie, also durch sein Wort, hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der sinneslos herrschenden Verderben entrinnet, Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Paulus sagt, fliehe die Begierden der Jugend. Halte dich von all diesen fern. Flieht die Unzucht. Flieht vor dem Götzendienst. Geht aus ihrer Mitte hinweg. Sondert euch von ihnen ab. Also ganz klar die Wiederholung, kommt raus. Aber jetzt wird es auf eine andere Ebene gehoben. Es wird nicht gesagt, geh von diesem Ort weg und begebe dich dorthin. Sondern es wird gesagt, setze dich ab von der Denkweise, die dein Umfeld beherrscht. Gehe weg von Orten, die, sag mal, hier jetzt Unzucht gewidmet sind. Löse dich von diesem Denken, dass Gott nichts zum Thema Körper und seinem Gebrauch zu sagen hätte. Und das unterstreicht die Tatsache, dass wir dann am Ende vom Neuen Testament in Offenbarung hier keine Aufforderung haben, wieder wie im Sinne des Alten Testaments, geh aus einem bestimmten Dorf heraus, sondern dass Babylon eine Denkweise darstellt, eine Philosophie, von der wir uns fernhalten sollen. Babylon finden wir auf keiner Landkarte mehr. Es wird auch im Alten Testament verheißen, dass Babylon nie wieder aufgebaut wird nach ihrer Zerstörung. Die Landkarte, die wir sehen, die soll für Jesus erlöst werden. Darum ist Babylon verlassen, eine neue Heimat suchen, in unserem Sinn. Überall, wo wir hingehen, egal wo wir hinziehen, da wird Babylon auch sein. Sie begegnet uns überall, wo wir hingehen. Sie wird am Wirken sein durch gottlose Gedankengebäude und trügerischer Erkenntnis. Was bedeutet dann die Aufforderung, aus Babylon rauszugehen? Es bedeutet, sich von Götzendienst und anderen Bosheiten fernzuhalten, nichts mit ihnen zu tun zu haben. Und das ist die Gefahr, vor der sich Gottes Volk immer wieder sieht. Antichristliche Lehre, Betrug, die uns verleiten will, zu denken wie die Welt. Vor der sollen wir uns fernhalten. Unser Fliehen ist auch nicht ein zielloses Weglaufen vor jeglichen Gefahren. Hauptsache weg. Sondern wir fliehen irgendwo hin. Wir fliehen hinein in den Willen Gottes und in seine Welt hinein. Wir werden angetrieben vom Heiligen Geist, unseren Körper, unseren Job, unsere Berufung, unsere Gaben, Talente, Zeit, unsere Wirtschaftsgüter zu zähmen und sie dem König Jesus dienstbar zu machen. Wir sollen diesen Kulturauftrag, den Adam in 1. Mose 2 bekommen hat, weiterführen unter seiner Herrschaft. Als Unterregenten unter Gott sollen wir die Dinge dieser Welt zu seinen Zwecken einsetzen. Christen werden also nicht aufgerufen, sich aus dem wirtschaftlichen Leben oder aus der ganzen Welt, in der wir leben, sich zu entfernen physisch. Aber wir müssen bereit sein, den Idealen Babylons nicht zu dienen mit unserer Arbeit. Wir dürfen nicht zu Kompromissen bereit sein. Wir sollen hier auf der Welt bleiben als Zeugen, was manchmal bedeuten kann, auch zu leiden für das Zeugnis. Wie sieht das dann praktisch aus? Schwierig zu sagen. Da braucht man sehr viel Weisheit. Aber wir sollten jedenfalls nicht denken, dass die Dinge, die uns begegnen und angeboten werden, neutral sind. Werbung, Fächer in der Schule, wie baut man das Gesundheitssystem auf? Wie sollte eine Gesellschaft verfasst sein? Überall werden Werte angeboten und angepriesen. Und da brauchen wir Konzentration und Nachsinn, um die Stimme der Weisheit zu hören in all dem Trubel. Was muss man also tun, um sich von diesem Denkgebäude Babylon zu lösen? Das musst du herausfinden. In deinem Umfeld. Was bedeutet es, in meinem Umfeld, bei meiner Berufung, bei meinem Job, bei meiner Zeit, bei meiner Familiensituation, Jesus zu dienen und nicht Babylon? Ich denke an meine Arbeitskollegen, ich kann mich da gar nicht reindenken, quasi einfach Hauptsache arbeiten und kürzer arbeiten, damit ich dann abends länger zu Hause Fernsehen gucken kann oder so. Was ist da mein Lebensziel? Warum will ich eigentlich kürzere Arbeitszeiten? Was ist da mein Ziel? Will ich auch einfach mehr Zeit für mich haben? Gibt es die 5-Tage-Woche zum Beispiel? Ist das ein biblisches Prinzip? Nee, eigentlich auch nicht. Fallen wir drauf rein. Wir haben einen 6-Tage-Tagesrhythmus eigentlich vorgegeben. 1 Tag Ruhe, 6 Tage arbeiten. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Ich sage nicht, was es im Einzelnen bedeutet. Aber wir müssen viel mehr darüber nachdenken, was bedeutet es, in dieser Welt zu leben. Wo machen wir einfach mit, weil alle es machen? Wo kann ich mitmachen, weil es Jesus auch dienen kann? Und wo muss ich Dinge anders tun und mich absetzen? Die Dinge dieser Welt, sie sind aus sich heraus, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, über den es nachzudenken gilt, sind aus sich heraus wertneutral. Eine Bratwurst ist wertneutral. Ich kann sie essen zu Gottes Verherrlichung oder nicht. Das ist die Frage. Wie isst ein Christ eine Bratwurst? Ich weiß es jetzt nicht, aber da können wir uns ja mal Gedanken machen. Was bedeutet das? Ja, zumindest vielleicht Danke zu sagen vorher, ja? Aber über diese Dinge, wir müssen diese Idee von, wir müssen Gott verherrlichen in allen Dingen, ausbreiten in alle Bereiche unseres Lebens. Es gibt keinen Bereich, wo wir nicht darüber nachdenken. Was bedeutet es, ein christlicher Jurist zu sein? Was bedeutet es, an Eric Little gedacht, er hat sich Gedanken gemacht, was bedeutet es, ein christlicher Läufer zu sein? Er hat für sich gesagt, das bedeutet, ich laufe sonntags nicht. Einfach ein Statement gesetzt, als Christ laufe ich sonntags nicht. Und war damit ein Zeugnis. Also all diese Anwendungen, die können so unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo wir leben und was unsere Situation ist. Aber jeder muss sich Gedanken machen, was bedeutet es, für das neue Jerusalem zu leben und nicht für Babylon. Manchmal wird man nach außen gar keinen Unterschied sehen, für wen wir leben. Manchmal schon. Aber unsere Denkweise und unser Ansatz muss völlig anders sein. Da kommen wir gleich noch mehr drauf, wenn wir den Grund für die Zerstörung Babylons betrachten, warum sie solch eine Heftigkeit in ihrem Gericht erfährt. Ihre Sünden haben sich aufgetürmt, steht hier. Wie beim Turmbau zu Babel haben die Menschen sich also hier etwas erbaut. Diesmal ein Berg an Schulden, an Sünden, an Übertretungen. Sie haben gedacht, sie könnten Himmel und Erde wieder vereinigen. Wir können das Paradies wieder zusammenbringen, indem wir selbst den Weg zu Gott bauen. Falsch gedacht. Sie haben nur einen riesigen Berg aus Übertretung aufgebaut und Gott hat es nicht übersehen. Hier steht, er hat es nicht vergessen. Er hat den Bau nicht verschlafen. Auch wenn die Erbauer denken, dass diese Untätigkeit Gottes bis zu diesem letzten Punkt sein Wohlwollen oder zumindest seine Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringt, da irren sie sich. Es ist seine Gnade und sein Langmut, bevor er ihr Türmchen stürzt. Hier steht, er gedenkt ihrer Sünden. Und das ist so ein Kontrast zu den Verheißungen Gottes im Neuen Bund. Er sagt, ich gedenke eure Sünden nicht mehr. Er sagt nicht, ich vergesse sie. Er sagt, ich denke nicht mehr dran. Ich werde sie nicht mehr hervorkramen. Und manchmal haben wir die Vorstellung, dass Gott da sitzt, mit allen Sünden angehäuft und wartet darauf, dass wir das nächste Mal wieder was verbocken, damit er sie alle wieder rausholen kann. Dann sagen wir Gott, du behandelst uns wie Babylon. Du hast alle Sünden dort und du gedenkst an sie und du wirst sie holen, wenn es dann wieder dran ist, eine Strafe zu holen, dann hast du wieder genug Futter. Gott sagt, nein. Ich verspreche, ich denke nicht mehr an eure Sünden. Nicht so mit Babylon, an all ihre Sünden wird gedacht. Und sie bekommen ihre gerechte Strafe. Er geht mit Babylon nach strenger Gerechtigkeit vor. Dagegen spricht auch nicht, dass hier steht, dass ihr doppelt heimgezahlt wird. Das ist einfach eine hebräische Redewendung für eine gerechte Strafe. Was ist nun der Vorwurf, vielleicht darauf noch näher einzugehen? Was ist der Vorwurf an Babylon hier? Es ist ihr Stolz und ihre Selbstverherrlichung. Ich throne hier als Königin und bin keine Witwe, ich werde niemals Trauer erleben. Selbstverherrlichung kennzeichnet jede Kultur, die von Babylon inspiriert ist. Und das ist deswegen so sündig, weil Herrlichkeit korrekterweise nur Gott zusteht. Diese Selbstverherrlichung Babylons ist ein Kontrast zu der echten Herrlichkeit des Engels, der gesandt ist von Gott aus Vers 1. Der Stolz von Gottes Volk, das ist Gott selbst. Darüber freuen wir uns. Wir werden aufgefordert, von uns selbst nicht höher zu denken, als es sich gebührt. Wir werden aufgefordert, uns in Demut zu kleiden. Das soll unser Kennzeichen sein, weil Babylons Sünde im Kern Selbstverherrlichung ist und wir dazu ein Gegenprogramm bilden sollen. Das antike Babel ist zerstört worden und hat genau den gleichen Vorwurf bekommen. Tyros bekommt das gleiche Urteil. Du wolltest dich auf Gottes Thron setzen. Und Jesus kam, um allen Hochmut einzuebnen. Lukas sagt, er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Und dieses selbstherrliche Denken ist so trügerisch und kommt uns als Menschen so natürlich, dass wir es gar nicht bemerken oft. Babylon hier redet zu sich selbst. Das ist ein Kontrast zu einer betenden Existenz, die in der Konversation mit Gott sich selbst bewertet und fragt, was ist mit meinen Motiven? Bin ich dankbar für das, was Gott gegeben hat? Babylon redet zu sich selbst, so wie der böse Knecht in dem Gleichnis von Jesus. Da sagt er redet zu sich selbst und sagt, ja, mein Meister, der ist ja böse, der erntet, wo er nicht gesät hat, ich werde mein Talent vergraben. Und dann soll er mal zusehen, wenn er wiederkommt und sein Talent wiederkriegen. Falsche Einschätzung des Meisters, falsche Entscheidung, für was er mit seinem Talent hätte machen sollen. Weil er für sich selbst geredet hat. Man ist sich quasi selbst, Gott tritt vor sein eigenes Forum und betut sich selbst, statt zu beten. Wie sieht also unser Gespräch in unserem Kopf aus? Bewerten wir einfach selber? Klagen wir uns an? Sprechen wir uns frei? Oder sind wir in einer ständigen Einstellung von Fragen, wie sieht Gott diese Situation? Was ist seine Weisheit für meine Entscheidung jetzt? Wie reagiere ich auf Widrigkeiten? Wie reagiere ich auch auf Sünde von anderen? Reagiere ich einfach, indem ich auch sündige? Das sind Sachen, die wir ständig im Austausch mit Gott abmachen sollten. Babylon, weil sie selbstherrlich ist, ist deswegen ziellos unterwegs. Der Weg ist das Ziel. Ich bin schon da. Man weiß nie, wann man angekommen ist. Man weiß nur immer, man ist nicht angekommen, weil es gibt ja immer noch eine Schicht von mir, die ich nochmal aufdecken kann, die ich nochmal tiefer gehen kann. Deswegen sind wir in so einer schwierigen psychologischen Situation in unserer Gesellschaft. Nichts wird dir gegeben. Du musst alles für dich selbst herausfinden. Das muss die Hölle sein. Und auch Gemeinden sind vor einem solchen Denken nicht beschützt. Laodicea spricht auch zu sich selbst. Ich bin reich, ich habe Wohlstand, ich brauche nichts. Und liegt damit falsch. Diese Gemeinde drehte sich nur um sich selbst. Um ihren eigenen Reichtum, ihren eigenen Wohlstand. Ich weiß nicht, ob es genau ein Gegenteil ist, aber es ist zumindest ein großer ein Gegengift gegen diese Selbstverherrlichung, ist Dankbarkeit. In allen Dingen, auch wenn wir nachher die Listen sehen von all den Sachen, die in Babylon waren. Was hat sie damit gemacht? Sie hat sich selbst verherrlicht damit. Und wir als Christen, wir sollen diese Dinge nehmen und dankbar sein dafür. Die Lösung ist nicht, die Sachen zu verschmähen und zu sagen, oh nein, ich will kein Gold sehen in meinem Leben. Das gehört zu Babel. Nein, das hat Gott gemacht. Er hat es dort hingelegt, in die Berge, damit wir es finden können. Und hat Menschen Fähigkeiten gegeben, Werkzeuge zu schaffen, damit sie in die Berge reingehen können, um es rauszufördern. Ja, ihr lacht, weil ich würde das nie machen, ne? Aber gut, dass es solche Menschen gibt. Dass es Menschen gibt, die gesagt haben, lass uns das machen. Was mussten die Menschen im 19. Jahrhundert alles tun, um einen Wal zu erlegen, damit sie davon Öl haben konnten, um eine Lampe zu leuchten einfach. Genial, was Gott alles gemacht hat. Diesen Antrieb überhaupt zu geben, zu sagen, lass uns das bauen. Die Lampen leuchten besser, wenn wir Walöl haben. Wer kam auf diese Idee? Ich weiß es nicht. Aber irgendjemand kam drauf. Danke Gott dafür. Sage nicht, wir werden nichts mit Lampen zu tun haben oder Elektrizität, weil das gehört alles zu dieser Welt. Nein, wir sollen dankbar sein für die Dinge, die Gott gibt. Und so schützen wir uns vor der Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit Babels. Ich brauche nichts. Denn wir sind als Menschen total angewiesen darauf, dass Gott uns alles gibt. Wir brauchen Sachen. Wir brauchen Essen, um zu leben. Und wenn Gott sie nicht gibt, da kommen wir später drauf, natürlich, dann sind wir auch dankbar. Aber es ist nicht schlimm, wenn wir diese Dinge bekommen, sie in Dankbarkeit aus Gottes Hand zu nehmen. Das ist ein Schutz gegen Selbstverherrlichung. Und die Folge dieser Selbstverherrlichung von Babels ist ein unfassbar plötzliches Gericht. Vers 8 sagt noch, ihr Gericht kommt an einem einzigen Tag. Jahrhunderte und Jahrtausende aufgebauter Reichtum wird in einem Tag zerstört. Später steht eine Stunde nur. Das wird so quasi noch krasser gemacht. Denn in einer Stunde ist alles kaputt gegangen. Ein Riesencrash. Und das ist die Betonung in diesen Trauerliedern, die wir uns dann anschauen, ist die Plötzlichkeit. Wie kann es so schnell gegangen sein? Wir dachten, wir sind sicher. Wir dachten, wir haben einen Turm gebaut. Wie kann es sein, dass es so schnell weg ist? Weil Gott, der Herr, der sie richtet, stark ist, steht hier. Dieses Gericht wird ausgeführt durch die Könige des Tieres. Das haben wir in der Predigt letzte Woche gesehen. So wie Israel wird im Alten Testament ebenfalls als Hure bezeichnet. Wie gesagt, du hast mit all den Königen deine Sicherheit aufgebaut. Du wolltest dich nicht auf Gott verlassen. Weißt du, was ich mache? Ich werde all diese Könige, auf die du dein Leben gebaut hast, werde ich gegen dich führen. Und du wirst von diesen Königen hingerichtet und ausgezogen und nackt hinterlassen werden und mit Feuer verbrannt bleiben. Die Heftigkeit des Gerichts liegt, da kommen wir später noch drauf, also dass dieses Gericht von ihren Verbündeten ausgeführt wird. Die Heftigkeit des Gerichts liegt darin, dass Gott der Richter ist. Er ist stark. Und hier geht es nicht nur um, der Herr hat auf der einen Seite mehr Kraft, der kann quasi wie in einem, wie im Armdrücken einfach Babylon runterschieben. Es geht auch darum, dass Gott die Argumente auf seiner Seite hat. Er tritt vor Gericht auf, klagt sie an und hat auf seiner Seite das Recht. Er gewinnt, er ist stärker als Babylon. Er wird am Ende gerechtfertigt dastehen, wenn Babylon mit solch Heftigkeit hingerichtet wird. Es ist eine gerechte Strafe für ihr Tun. Das ist also das Gericht über Babylon, die Realität und die Gerechtigkeit und der Grund für das Gericht über sie. Schauen wir uns dann in den Versen 9 bis 19 die Trauerlieder an. Wir haben hier Trauerlieder, die beschrieben werden von drei verschiedenen außenstehenden Gruppen. Wir haben einmal in Vers 9 die Könige der Erde, dann haben wir ab Vers 11 die Kaufleute und dann in Versen 15, 16 rum das Trauerlied der seefahrenden Gesellschaft überhaupt, also insgesamt. Und diese Trauerlieder bringen alle Verzweiflung zum Ausdruck. Sie sind alles Außenstehende von Babylon in diesen Trauerliedern, aber sie sind alle eng verbunden mit ihr. Sie sind verbündet, sie sind angewiesen auf Babylon und auf ihre Auswirkungen. Und alle haben einen Schock vor der Schnelligkeit, vor der Endgültigkeit und Unwiderruflichkeit des göttlichen Urteils über sie. Aus diesen Trauerliedern sehen wir auch, was Babylon ausmacht. Sie wird mit einer grandiosen Üppigkeit und einem unermesslichen Reichtum in Verbindung gebracht. Und der Schock rührt auch daher, dass Gott sich seine Heiligkeit mit nichts abkaufen lässt. Du würdest wirklich all diesen Reichtum einfach zerstören? Das kannst du doch nicht machen. Nimm's doch und benutze es für was anderes. Nein, Gott sagt, wenn das auf Menschenleben gebaut ist, dann lasse ich mir meine Heiligkeit nicht abkaufen. Dann lassen wir den Wohlstand weg. Und das können die nicht fassen. Wiederholt fragen sie, wie kann es sein, dass so viel Reichtum einfach weg ist? Und dann kommt danach eben der Gegensatz dazu, Das Weinen auf der einen Seite und das Lachen auf der anderen Seite, so wie Jesus in den Seligpreisungen. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet dann lachen. Wir haben hier eine komplett unerwartete Erfüllung. Die Leute haben erwartet, dass dieses Königreich der Finsternis fortschreitet und gewinnt und überwindet, weil es so groß ist. Es ist doch nicht einnehmbar. Es gibt keine Stadt, die so ist wie Babylon, sagen die Seeleute. Doch, das neue Jerusalem gibt es. Das ist aufgebaut auf Gerechtigkeit. Gott wird am Ende dafür sorgen, dass die Könige so kurzsichtig sind, dass sie sofort in Trauer um Babylon fallen, nachdem sie selbst für ihre Verwüstung verantwortlich waren. Wir haben ja letzte Woche noch davon gelesen, dass die Könige sich versammeln und dann gehen sie und zerstückeln Babylon. Und im nächsten Kapitel wird da beschrieben, wie sie weinen um Babylon. Ganz klares Vorbild. Satan sorgt immer dafür, dass die Menschen das zerstören, was ihnen eigentlich lieb ist. Diese komische, es gibt ja so eine komische, wie sagt man, so einen Faden in Serien, dass jemand dass ein Mann irgendeine Frau umbringt und sagt, ich musste es tun, weil ich sie so liebte. Hä? Dann hast du dich selbst geliebt. Eigentlich. Ja, das wird irgendwie akzeptiert. Und so ist das Denken auf der anderen Seite, wenn keiner sie haben kann, dann zerstören wir sie doch gleich, ja? Völlig selbstzerstörerisch. Und wir sollen hier in diesen Klageliedern einen Typus erkennen. Eine Kultur, die entartet ist, die gegen Gott ist und die in der Menschheitsgeschichte immer wieder auftaucht und sich zum Schluss ein letztes Mal aufgipfeln wird. Schauen wir uns im Näheren das Lied der Könige an. Ihre Trauer ist ja schon angeklungen, ist besonders ironisch, weil sie diejenigen sind oder jedenfalls welche aus ihren Reihen sind diejenigen, die verantwortlich sind für die Zerstörung. Sie haben Brand angezündet und sehen den Rauch und weinen dann. Und ihr Dasein ist jetzt freudenlos geworden. Babylon war ihre Leidenschaft und in nur einer Stunde haben sie alles hingerichtet. Sie wissen auch, dass ihre Machtbasis zerstört ist dadurch. Niemand will dem Tier dienen. Das ist hässlich. Das ist nur pure Macht. Man braucht die Freude und die Schönheit und die Anziehungskraft von Babylon, um wirklich zu regieren. Und die Könige erkennen, ohne Babylon haben wir eigentlich selbst auch keine Machtbasis für die Zukunft. Diese Verknüpfung zwischen den Königen in Kapitel 17 und hier wird auch hergestellt dadurch, dass sie sagen, in einer einzigen Stunde ist alles hingerichtet worden. Kapitel 17, Vers 12, da wird ebenfalls eine Stunde genannt als Zeitrahmen für die Macht, die die Könige bekommen haben am Ende. Sie bekommen eine Stunde Macht am Ende der Zeit, zu tun, was sie wollen. Und was wollen sie? In dieser einen Stunde Babylon zerstören, bevor sie dann ziehen zum großen Krieg gegen Gott und ihr eigenes Ende erfahren. Die Bezeichnung, die große Stadt, die sie hier verwenden, verbindet dieses endzeitliche Babylon mit dem antiken Babylon. Eine Gesellschaft, die die Souveränität Gottes nicht anerkennen wollte und zur wirtschaftlichen Zerstörung und zum Tod treuer Gläubigen beigetragen hat. Ein System, das gegen Gott und gegen sein Volk ist. Das längste Lied bildet aber das Lied der Kaufleute. Dort werden ja ausführlichst die ganzen Waren beschrieben. Damit soll betont werden, dass Babylons Macht sich auf Wirtschaftsmacht bezieht vor allem. Sie ist prunkvoll, sie ist extravagant. Und die Kaufleute weinen, sie sagen ja nicht altruistisch, oh Babylon, Mensch, was war das toll, sondern sie sagen, was sollen wir mit unserer Ware machen? Jetzt steht sie hier, keiner wird die Waren mehr kaufen. Wir sind ruiniert. Sie sehen ihren eigenen wirtschaftlichen Verlust vor allem. Die Ware wird ausführlich beschrieben. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass Jesu Gemeinde vor allem dieser Versuchung ausgesetzt ist. Politische Macht ist vielleicht nicht so leicht zugänglich wie Wirtschaftsmacht. In die Situation zu kommen, dass man politische Macht hat, ist vielleicht schwieriger. Und das, was jedem von uns jedenfalls eher droht, ist die Verführung durch Wirtschaftsmacht, durch Reichtum, durch Wohlstand. Das wird uns eher angeboten. Und davor sollen wir uns hüten. Aber diese Liste ist offensichtlich nicht von einem Kulturbanausen geschrieben worden. Johannes kennt sich aus. Er beschreibt ausführlichst mit vielen Worten, was das für eine unfassbar tolle Ware war, die dort ist. Und da schwingt deswegen auch so ein bisschen Tragik mit. So viele Werte, so viel von Gott verliehenes Können, überhaupt so viel Güte, Geduld und Langmut Gottes sind missbraucht worden. Vorbildlicher Leistungswille verquickte sich leider mit Selbstsucht und Selbstruhm. Kulturvolles Leben baute sich leider auf einem unsozialen Untergrund. Eine lichtvolle Stadt mied das Licht Jesu, sagt Adolf Pohl in seinem Kommentar dazu. Denn der Mensch ist nicht erschaffen worden zum Dahinvegetieren. Hauptsache, das Leben wird um 3 Tage verlängert. Diese ganze Logik von den Covid-Maßnahmen. Hauptsache, wir haben irgendwie das Leben verlängert. Gott hat uns hier gelassen, damit wir Kultur bauen, damit wir Schätze und Kräfte uns untertan machen zu der Verherrlichung Gottes, aber niemals auf Kosten der Heiligkeit Gottes. Nicht auf Kosten von Menschenleben, nicht in zügelloser Selbstverherrlichung. Es ist tragisch, dass eine Gesellschaft Reichtum für sich aufbaut und nicht sucht, damit Jesus zu verherrlichen. Und wir können in Trauer verfallen über diese Sache, aber das sollen wir nicht. Wir sollen uns freuen, wenn all diese Waren zerstört werden, weil unser höchstes Gut nicht die Sachen waren, sondern Gott selbst. Gott als unsere größte Liebe zu wahren, ist wichtiger, als die Dinge zu erhalten. Denn Werke, und das ist vielleicht auch etwas, was hier wichtig ist, Werke von jemandem tragen immer den Stempel des Schöpfers in sich. Das, was Babylon baut, das trägt ihr Stempel. Sie gibt ihm etwas mit. Sie gestaltet es nach ihren Vorstellungen. Sie nimmt die Rohstoffe, die Gott gegeben hat, die gut sind, und baut sie nach ihrem Ebenbild. Und wir sind in Gottes Ebenbild. Und wenn wir etwas nehmen, die Rohstoffe nehmen, die auch hier beschrieben sind, dann sollen wir damit zum Ausdruck bringen, wie Gott ist. Die Liste umfasst 28 Kategorien, die sich weiter unterteilen lassen. Vielleicht, ich habe jetzt einfach mal die Oberkategorien hier, Schätze, Luxuskleidung, Luxusmöbel, aromatische Gewürze. Also da geht es um die kosmetische Verwendung der Gewürze mehr als um die um den Gebrauch in der Küche. Dann wird luxuriöses Essen beschrieben, Transportmittel und Menschenleben. Und all diese Güter stellen absoluten Luxus dar. Es geht also jetzt nicht um Waren, die jeder halt zum Überleben braucht, sondern hier werden Üppigkeit beschrieben. Wenn wir nur mal die Möbel anschauen, ja, Sandelholz, Schnitzereien aus Elfenbein, Gegenstände aus Edelholz, Bronze, Eisen, Marmor. Die damalige Zeit war sehr auf Innenausrichtung ausgelebt, ne? Man kennt ja diese großen Mosaikböden, die in Gebäuden waren. Es gab in gewissen Kreisen den Glauben, dass man sich nicht leisten könnte, Möbel zu benutzen, die jeder andere auch haben kann. Muss immer das Nächste haben. Immer das Bessere, ja. Immer was Ausgefalleneres. Und deswegen entsteht so ein Teufelskreislauf von ständig, wir brauchen noch mehr Ware, wir brauchen mehr Ware, damit wir noch größer bauen können, damit wir noch besser ausgerichtet sind, damit ich mich noch mehr absetze von dem Nebenmann. Das ist, was hier beschrieben wird. Und als Letztes wird Menschenleben genannt. Hier steht wörtlich am Ende Körper und Menschenseelen. Also quasi, als wenn Johannes so einmal auflistet, es gab dann hier dieses Ding, dieses Ding, dieses Ding, dieses Ding und Menschenkörper. Ja, Seelen, hallo, Menschen. Ja, überlegt euch mal, was die da machen. Alles, was in Babylon ist, muss dem Profit dienen. Alles wird zum Handelsobjekt erklärt. Dann machen wir auch vom Menschenleben nicht halt. Luxuriöses Leben hat einen entmenschlichen Effekt auf uns. Man kann bei uns ja auch, man kann eine Gebärmutter mieten. Du kannst Samenzellen kaufen und zerstückelte Babyteile zu Forschungszwecken erwerben. Wahnsinn. Die Kultur Babylons dient gerade nicht dem Menschen. Sie ist gottwidrig, antichristlich und damit menschenfeindlich im wahrsten Sinne des Wortes. All die Gesellschaften, die von Babylon inspiriert sind, dienen gerade nicht der Menschheit, sondern nur einigen Menschen auf Kosten anderer Menschen. Irgendwer ist immer unten und trägt die Last und hat nichts von dem Nutzen. In all diesen Systemen, die wie nach Babylon aufgebaut sind. Babylon sieht die Dinge dieser Erde als Nutzobjekte. Was kann ich daraus herausholen für mich? Die Frage, was bringt das, ist ständig auf ihren Lippen. Einfach eine Sache zu genießen, weil sie schön ist, ist hier nicht möglich. Was soll ich mit Kunst? Das ist doch, was bringt das? Den meisten kein physischer, kein merkbaren Mehrwert. Aber sich an der Kunst zu freuen, ist etwas, das wir tun dürfen. Sie suchen nicht die Gnade Gottes und die Freude Gottes in den Dingen, die er uns schenkt, einfach nur, weil er Herrlichkeit reingelegt hat. Gott hat ganze Welten im Meer erschaffen, die kein Mensch je sehen wird. Er hat sie wunderschön gemacht, einfach weil er es gern macht. Einfach weil er seine Herrlichkeit überall zum Ausdruck bringt. Müsste er nicht. Er fragt auch nicht, was bringt das? Ich fand ich schön. Und so dürfen wir auch denken. Und Babylon denkt gerade nicht so. Sie sucht nicht die Schönheit, sie sucht nicht nach der Gnade Gottes in allen Dingen, sondern sie sagt, was ist der Nutzen? Was kann ich daraus für mich ziehen? Welche Kraft ist da verborgen, die ich dienstbar machen kann für meine Zwecke? Wie kann ich daraus Profit ziehen? Der Untergang all dieser Werte bedeutet die Zerstörung des Traums von Babylon, von einem menschlichen Paradies ohne Gott. Und der Untergang ist begleitet von wirtschaftlichem Kollaps. In all diesen Dingen lag doch ihre Hoffnung. lag ihr Streben, lag ihr Herz. Sie sind weg. Die Güter hätten der Erweiterung des menschlichen Wohlseins bedeuten können und so sollen. Wer aber all diese Sachen im babylonischen Sinne anbetet, der zerstört sie auch. Nichts anders ist es mit allen Rettern der Menschheit außer Jesus. Wer die Menschheit anbetet, zerstört die Menschheit. Jeder Schritt nach vorne ist ein Rückschritt eigentlich. Vers 14 sagt, dass das Verlangen Babylons nicht erfüllt wird. Da steht, nichts ist ihr geblieben von den erlesenen Früchten, die sie so sehr liebte. Sie hat Tag und Nacht nichts anderes getan, als sich diese Güter anzuhäufen. Wie kann ich noch mehr Reichtum haben? Wie kann ich es noch besser machen? Wie kann ich noch krasser dastehen? Man sagt, nichts ist mehr da. Alles, was du dir angehäuft hast zur Selbstherrlichkeit, ist weg. Aber wir dürfen nicht aufhören zu lesen in Offenbarung. Diese Dinge tauchen zu großen Teilen im neuen Jerusalem auf. Kapitel 21. Gold, Edelsteine, Perlen. Wir sind gekleidet in feine Leinengewänder. Wir wandern auf Goldstraßen. Eine Stadt, die auf Edelstein gegründet ist. Eine Stadt, die niemals dunkel wird. Kapitel 21 sagt, die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht werden. Kapitel 21, Vers 24 und 26. Also bei den Heiligen, die nicht danach strebten, diese Dinge zu bekommen, sondern nach Gottes Heiligkeit und Freude strebten, die ihr eigenes Leben nicht an erste Stelle gestellt haben, bekommen von Gott diese Dinge geschenkt. Sie dürfen sie verwenden zu seiner Herrlichkeit, gerade weil sie nicht danach strebten. Vers 14 drückt die Tatsache aus, dass das babylonische Wesen darauf ausgerichtet ist, sich mit wirtschaftlichem Reichtum zu befriedigen, anstatt nach Gottes Herrlichkeit zu streben. Dass all diese Dinge, die luxuriös und prächtig, also hier wird ein Wort verwendet, das für glänzend steht, die glänzend waren, sind von ihr weggegangen. Die Menschen werden sie nicht mehr finden, steht hier. Das deutet darauf hin, dass dieser Pseudoglanz und diese Pseudoherrlichkeit von Babylons Reichtum durch echte Herrlichkeit und echter Glanz ersetzt werden wird im neuen Jerusalem. Wir setzen uns als Nachfolger Jesu also von Babylon dadurch ab, dass wir das tun, dass wir unsere Lieben richtig ordnen, so hat es Augustinus ausgedrückt. Dass wir unsere Lieben richtig ordnen. Nicht, dass wir sagen, wir haben nur eine Liebe und alles andere kommt in Ramschkammer, ja? Nein, wir müssen überlegen, wie wir die Lieben in unserem Leben richtig ordnen. Er sagte dazu Folgendes, also Augustinus. Mit körperlicher Schönheit verhält es sich wie mit dem Geld. Wenn man sie, die gewiss ein von Gott erschaffenes Gut ist, aber doch nur ein vergängliches, ganz niedriges Gut ist, schlecht liebt unter der Herabsetzung Gottes, der das ewige Gut ist, so ist das, wie wenn die Habsucht aus Liebe zum Gold von der Gerechtigkeit abweicht. Also wenn man bereit ist, um des Geldes willen Ungerechtigkeit zu dulden. Die Sünde liegt nicht im Gold, sondern im Menschen. Dasselbe gilt von jedem geschaffenen Ding. Jedes ist gut, kann aber gut oder schlecht geliebt werden. Gut, wenn die rechte Ordnung bewahrt wird, schlecht, wenn sie gestört wird. Also die Aufgabe des christlichen Lebens ist, die Dinge dieser Welt, das Maß an Liebe zukommen zu lassen, das ihr zusteht. Es ist unser Ziel, Wirtschaftsgüter für Gottes Zwecke einzusetzen, wenn er sie uns schenkt. Aber nicht eine Träne zu weinen über zerschlagenen Wohlstand, der auf Kosten der Gerechtigkeit angehäuft wurde. Wenn wir es mit Dankbarkeit nehmen, dann können wir mit Hiob sagen, wenn Gott es wieder dankbar wegnimmt. Und wir konnten es für eine Zeit nutzen, für ihn. Er hat uns eine Freude geschenkt damit. Und als es wieder geht, da verabschieden wir uns ohne zu weinen. Das ist, worauf wir zustreben. Gott lässt sich seine Heiligkeit nämlich nicht abkaufen. Und dafür brauchen wir sehr viel Weisheit zu entscheiden, was das bedeutet im Alltag. Wie das dann aussieht. Kommen wir zu der Freude. Ich mache jetzt aus Zeitgründen nicht noch das Trauerlied der Seefahrer. Die Aufforderung hier ist an Gottes Volk, sich zu freuen. Der Himmel soll jubeln, das Volk Gottes soll sich freuen bei dem Anblick des zerstörten Babylons. Und das muss deswegen gesagt werden hier, weil wir sonst das alles sehen und auch vielleicht mittrauern. Und sagen, oh nein, das ist alles untergegangen, es geht den Bach runter, was bedeutet das für uns? Nein, wir sind vergesslich. Wir vergessen, was die Verwirklichung von Babylons Traum bedeutet. Vergessen, worauf diese traumhafte Schönheit gebaut ist, nämlich auf dem Blut der Heiligen. Ende Vers 24 sagt das. Sie ist gebaut auf Blut. In ihr ist das Blut der Propheten, der Heiligen und all derer gefunden worden, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Darum sollen wir uns freuen bei ihrem Untergang, weil Gottes Gerechtigkeit ausgeführt worden ist. Hier steht, Gott führt das Gericht aus für euch über Babylon. Warum für euch? Weil die Gemeinde das typische Opfer ist von Babylon. Er spricht zu den Opfern die Gerechtigkeit aus. Er sagt, ich habe das Urteil an sie vollstreckt, das sie über euch gefällt hat. Sie hat euch das Todesurteil gesprochen und vor meinem Gericht, da bekommt sie das Todesurteil. Das ist eine rechtfertigende Absicht. Dahinter steht auch das alttestamentliche Bild von der Falschaussage. Wenn jemand im Alten Testament vor Gericht jemanden gezerrt hat und gesagt hat, ich habe gesehen, wie er das und das und das getan hat, er sollte diese Strafe bekommen, und sich herausstellte, dass er gelogen hat, dann hat er die Strafe bekommen, die er dem anderen anhängen wollte. Und Babylon ist unterwegs und sagt, die Christen, die sind das Problem, die haben den Tod verdient, sie machen alles kaputt, sie hassen uns, lasst uns sie umbringen, lasst uns sie hinschlachten. Und nun werden sie gerechtfertigt und Babylon bekommt dieses Urteil, das sie an Gottes Volk ausführen wollte. Sie bekommt das, was ihr Betrug verdient. Dann wird, Vers 21, wird ein Mühlstein ins Meer geworfen. Sie wird nicht mehr aufzufinden sein. Das findet auch im Alten Testament ein Vorbild. Jeremia schmeißt ein Buch in den Euphrat und sagt, so wie ich dieses Buch da reinschmeiße und das niedersinkt, so wird auch Babylon, dieses irdische Babylon, untergehen. Er hatte daran aber einen Stein gebunden. Also das Buch wäre sowieso gesunken, ne, früher oder später. Aber dass er einen Stein daran gebunden hat, ist es sofort weg. Da kann keiner mehr eingreifen zur Rettung. Und genauso ist es auch hier mit Babylon. Es wird sein, dass wenn das Urteil gefällt ist, niemand mehr eingreifen kann und sagen kann, jetzt retten wir sie noch. Lasst uns doch noch diese schönen Sachen retten. Sie werden weg sein. Sie werden völlig zerstört sein. Und dann gibt es hier, ich lese es einfach nochmal für die Erinnerung hier, Vers 22. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger, der Flötenspieler und Posaunenbläser wird nie mehr in dir vernommen werden. Kein Künstler irgendwelcher Kunst wird noch in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle wird nie mehr in dir gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird sich nie mehr in dir wahrnehmen lassen. Eine Stadt ohne Kunst, ohne Wissenschaft, ohne Handwerk, ohne Brotbacken, deswegen der Mühlstein, der nicht mehr erklingt. Menschenleer ist sie geworden. In Vers 3 sagt, sie ist nur noch von Dämonen besiedelt. Die Dunkelheit, die hier beschrieben ist, und die Stille erinnern an ein Grab. Da ist Tod. Verwesung. Und das Thema Licht nimmt ja im Neuen Jerusalem einen sehr großen Rang ein. Da wird sehr viel beschrieben, dass dort keine Nacht sein wird. Im Gegensatz zu dem Ende Babylons. Und auch hier wieder, diese Beschreibung ist selbst ein kleines Kulturdokument. Also sehr kunstvoll geschrieben. Hier ist nicht die gröhlende Freude eines Barbaren über die Zerschlagung der Kultur schlechthin. Ja? Kunst, Handwerk, Ernährung, Zivilisation und Familie fehlen in Babylon, weil sie die Gaben Gottes sind. Keine Kultur kann ewig bestehen, wenn sie nur auf Unzucht, Unmoral, Eitelkeit und Ausbeutung aufgebaut ist. Das funktioniert nicht. Dass eine Gesellschaft, die diese Werte verfolgt, überhaupt weiter besteht, liegt daran, dass Gott ihr jeden Tag wieder die Gaben gibt, damit sie sie missbrauchen können. Er schenkt sie auch einer Gesellschaft, die ihn hasst. Und jetzt hat er sie weggenommen. All diese guten Dinge, die hat Gott weggenommen und sagt, die wirst du nicht mehr haben. Es geschieht, was wir in Offenbarung immer wieder sehen, Entschöpfung. Alles versinkt wieder in so ein Chaos, ja, wie in 1. Mose 1, Vers 2, wo Gott dann eingreift, erschaffend und ordnend. Alles ist wieder Chaos geworden, still, ohne Leben. Und sie wird mit den Mitteln bestraft, mit denen sie die Christen verfolgt hat. Die Christen wurden in Babylon ausgeschlossen von all diesen Dingen. Sie wurden zum Schweigen gebracht, sie durften nicht singen. Nun bringt Gott Babylon zum Schweigen. Denen wurde verboten zu heiraten, denen wurde verboten, sich zu beteiligen an Wirtschaftsleben. Jetzt werden all diese schönen Dinge von Gott entrissen und seinen Kindern gegeben. Abschließend hier sind die Kaufleute die Großen der Erde geworden. Wie haben sie das gemacht? Indem sie mörderisch unterwegs waren. Sie haben nicht nur das Blut der Propheten und Heiligen hier, wird Babylon angehangen, ne, sondern das Reich aller, die hingeschlachtet worden sind. Also eine Gesellschaft, die auf Selbstsucht aufgebaut ist, tötet Menschen, um Reichtum aufzubauen für einige wenige. In Rom beispielsweise gab es viel mehr Prostituierte und Sklaven als freie Menschen. Um von den freien Menschen, die den Wohlstand zu sichern und ihre Vergnügungssucht zu stillen, mussten sehr viele andere Menschen leiden und ihr Blut vergießen. Nicht nur Christen. Staaten ohne Gott, die führen immer zu Tod, Tyrannei und Krieg. Die Frage, die sich dann uns also stellt, ist, ob wir uns freuen können, wenn gottloser Reichtum zerfällt. Was ist, wenn es unsere Gesellschaft ist, die gottlosen Reichtum angehäuft hat und wir damit in Mitleidenschaft gezogen werden? Eine Gesellschaft, die Regenbogenflaggen feiert, hat Gottes Gericht verdient, dass er die Gaben wegnimmt. Was bedeutet das für uns? Freuen wir uns auch dann, wenn das passieren würde bei uns? Oder hängen wir so sehr an den Wirtschaftswerten, dass wir diese Gesellschaftsform, wie wir sie machen, um jeden Preis erhalten wollen? Und wenn es bedeutet, dass wir weiterhin Sünde feiern in unserer Gesellschaft? Es ist entscheidend, dass wir unser Verständnis auf Gottes Güte in der Welt verstehen. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Jede gute Gabe kommt vom Vater des Lichts, von unserem Vater. Und die Frage ist, wenn wir also aus Babylon ausziehen sollen, setzen wir diese Gaben für Gott ein? Genießen wir die Gnade, die Gott uns in allen guten Dingen gegeben hat, ob das jetzt Skifahren ist oder gutes Mittagessen, spannendem Sportereignis, Erfolg bei der Arbeit, Freude in einem bestimmten Schulfach, Begabung in einem Instrument, Spaß an einem Hobby. All diese Sachen sind Gnaden Gottes, die wir mit Dankbarkeit annehmen dürfen. Sehen wir in all diesen Dingen seine Schöpferhand und seine Erlöserhand in den Dingen dieser Erde, die uns so umgeben. Und lieben wir die Sachen in geordneter Liebe und aus Dankbarkeit zu Jesus, dann dürfen wir die Dinge genießen. Und so tragen wir dazu bei, dass Babylons Macht schwindet, weil wir nicht mehr drauf reinfallen, weil wir die Dinge nicht mehr missbrauchen für unsere eigene Herrlichkeit, sondern wir sie gebrauchen zu Gottes Herrlichkeit. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und das muss nicht künstlich sein. Wir müssen nicht tief drücken und sagen, hoffentlich habe ich jetzt Freude an Gott, sondern er hat uns so viel Grund gegeben, uns wirklich zu freuen auf dieser Erde. Uns wirklich zu freuen. Und du musst nicht dich schuldig fühlen, wenn du Sachen genießt, sondern danke Gott dafür, dass er dir eine Zunge gegeben hat, die Essen schmecken kann. Hätte er ja nicht machen müssen. Wir könnten ja alle einfach einen Tropf kriegen, wo alles drin ist, was wir brauchen. Ja, oder Tabletten mit allen Nährstoffen drin. Wir wissen genau, was wir brauchen. Aber Gott hat Essen gemacht, damit wir es genießen. Nur als ein Beispiel. Und da dürfen wir in Dankbarkeit das aus Gottes Hand nehmen und ihn damit ehren. Amen.